Ich hatte mich von meiner Freundin getrennt, schon ein paar Jahre her. Und das war so um Weihnachten rum und es hat mir irgendwie auch trotzdem den Boden unter den Füßen weggerissen. Es war so eine Veränderung, mit der ich nicht so gut klarkam. Es war kurz vor Silvester und ich wusste nicht, was ich an Silvester machen sollte. Und dann hat mich mein Bruder eingeladen zu sich nach Hause, hat gesagt, komm, wir verbringen die Zeit bei meiner Schwägerin, komm doch einfach mit. Er hat mich also mit dorthin genommen und dort begegnete ich einer Frau, sie heißt Dunja, und sie hat mich so aufgefangen, sie hat mich mit hineingenommen in ihre Familie und wir hatten gemeinsam da schönes Raclette mit ganz vielen Auswahl. Also es war wirklich sehr angenehm, wir haben Zug um Zug gespielt, es war einfach eine schöne Zeit und es hat mich sehr abgelenkt, es hat mich sehr abgeholt und hat mir Trost gegeben. Ich glaube, es gibt noch viel mehr Momente, wo wir Trost empfangen und dadurch wieder neue Freude bekommen. Und heute möchte ich ein bisschen darüber reden, wie Gott uns Trost zuspricht, wie Gott einfach auch mütterlich ist, mütterlich im besten Sinne. Ja? Und da schauen wir uns jetzt erstmal ein paar Bibelverse an. Also ich glaube, drei habe ich erstmal dazu mitgebracht und dann geht es weiter. Und zwar steht in Jesaja noch ein schöner Vers oder zwei schöne Verse. In Jesaja 3 bis 4 steht, hört auf mich, Haus Jakob, und der ganze Rest des Hauses Israel, mir aufgeladen vom Mutterleib, getragen vom Mutterschoß an. Und ich bleibe derselbe in alle Zukunft. Bis ihr alt und grau werdet, bin ich es, der euch schleppt. Ich habe es bisher getan und ich werde es auch künftig tun. Ich bin es, der euch trägt und schleppt und rettet. Vom Geburt an, bis man alt und grau wird, so lange ist Gott, kannst du dir sicher sein, dass Gott an deiner Seite ist und diese Dauerhaftigkeit und Ernsthaftigkeit immer wieder rüberbringt. Solange du lebst, wird er dich schleppen wollen, wird er dich tragen wollen und wird dich retten. Und von ihm kommt diese Rettung. Das ist einfach, diese Dauerhaftigkeit drückt sich im Alten Testament auch an mehreren Stellen aus. Wo das Volk Israel, also das ist das Volk, das im Alten Testament erwählt ist von Gott, das setzt sich rüber auf uns, die wir an Jesus glauben. Wir werden also Teil der Familie. Und bei Gott ist es so, der hat manchmal auch so einen Fokus auf seine Familie, auf seine Christen. Und das sind wir zum Glück. Und da legt er manchmal seinen Fokus drauf. Und das heißt, wir sind in seinem Augapfel drin, hatte ich letztens mal gelesen wo. Und wir sind in seiner Mitte. Also er geht uns nach. Auch wenn wir mal weglaufen, er geht uns nach, aus welchen Gründen auch immer wir weglaufen, wenn wir Angst vor dieser großen Entscheidung haben oder wenn wir diese Vergangenheit zu groß erscheint, als dass wir Gott neu in unser Leben aufnehmen können oder einen Neubeginn haben können. Wir haben dann irgendwie manchmal das Gefühl, es ist einfach schon zu spät dafür. Gott ist, der seine Liebe siegt über seinen Zorn. Und da habe ich eine nächste Stelle mitgebracht. Das ist diese Liebe, die nicht an dem festhält, was schlecht gelaufen ist, sondern das Gute wieder sieht in dem anderen. Und da steht in Hosea 11, da lese ich einige Verse draus, könnt ihr gerne nachlesen. Es ist ein ganz tolles Kapitel, auch das 12. Also alles, was die Bibelstellen, die ich heute nenne, sind nur Ausschnitte. Lest sie gerne nach. Hosea 11, 3, 4, 8 und 9. Und ich lehrte Ephraim laufen. Ephraim ist ein Stamm Israels. Ich nahm sie immer wieder auf meine Arme. Aber sie erkannten nicht, dass ich sie heilte, also dass ich mich um sie kümmerte. Mit menschlichen Fesseln zog ich sie mit Banden der Liebe. Ich war da für sie wie die, die den Säugling an ihre Wange heben. Ich neigte mich zu ihm zu und er gab ihm zu essen. Mein Herz kehrt sich in mir um. Das kommt jetzt bei Vers 8 weiter. Ganz und gar erregt ist all mein Mitleid. Ich will meinen glühenden Zorn nicht vollstrecken und Ephraim nicht noch einmal vernichten. Denn ich bin Gott, nicht ein Mensch, der Heilige in deiner Mitte. Darum komme ich nicht in der Hitze des Zorns. Wir haben einen Platz in seinem Herzen. Ein Platz. Und er zieht uns mit den Banden der Liebe. Er zieht uns zu sich immer wieder neu. Und einen letzten Beleg, wo das auch konkret wird, diese mütterliche Seite Gottes, die hat mich total überrascht. In Genesis 3, Vers 21, ist erstmal eine unscheinbare Stelle, da steht, und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Ist eigentlich also gar nicht so spannend, aber ich finde, diese Stelle ist was, drückt was Schönes aus. Es war gerade in dem Zeitpunkt so, dass Adam und Eva kurz vorher den Apfel gegessen haben, ja, also das, die waren quasi, haben genau das getan, was Gott nicht wollte. Sie waren im Grunde, Gott hatte schon den Fluch auf sie gelegt, dass sie im Schweiß ihres Angesichts arbeiten müssen, dass sie Wehen erleiden, dass sie Schmerzen haben werden bei der Geburt. Das hat er ihnen vorher gesagt, aber jetzt kommt Gott und kleidet sie mit Fellen. Also er opfert nochmal ein Tier für diese Menschen, damit sie Kleidung haben. Obwohl es eigentlich gerade die Situation was ganz, eine ganz andere ist. Und diese Liebe, diese doch nicht in Ungnade gefallenen Menschen, das ist das, was Gott auszeichnet und was Gott mich immer wieder zurückholt, wo Gott mich immer wieder zurückholt. Drei Verse, mehr gibt es davon auf jeden Fall, aber es ist so eine Grundhaltung, die Gott mit sich bringt. Eine Grundhaltung, die wir im Alten Testament einfach schon sehen und lesen können. Wir haben einen Platz in seinem Herzen und diese Liebe reißt nicht ab, die ist ein festes Band, ein Tau, ein festes Band. Und dies knüpft er zu dir. Zwei konkrete Situationen nochmal dazu, einfach um das nochmal plastisch zu machen. Ich erinnere mich an Hagar, eine Frau, ja, eine Sklavin aus dem Alten Testament. Sie ist geflohen vor ihren Arbeitgeber oder ja, vor ihren Herren. Es hat ihr da nicht mehr gefallen, weil sie wurde schlecht behandelt. Und ihre Flucht endete mitten in so einem Nirvana, in der Wüste. Und dort begegnete Gott ihr, in dieser Flucht. Und sie beschrieb ihn nach dieser Begegnung wie folgt, dass du bist ein Gott, der mich sieht. Und ich finde diesen Ausdruck, Gott sieht dich. Gott sieht hinter die Fassade, Gott sieht, Gottes Blick dringt in dich hinein, kennt deine Situation. Und das kannte er auch bei Hagar und er führte sie dann wieder zurück in ihr altes Leben für eine gewisse Zeit und gab ihr Versprechen mit auf den Weg. Und das kann uns nicht wichtig genug sein, dieses Verstehen, der verstehende Gott, dieser einfühlsame Gott, der sich dem Herzen annimmt, sich dem eigenen Leben annimmt. Jetzt kommen wir nochmal zu der Trennungsgeschichte. Einfach am Anfang, so vor circa 7, 8 Jahren, war ich so in verschiedenen Lebensbereichen sogar gescheitert, nicht nur da. Gab viele Umbrüche. Und in meinem Leben, das fühlte mich ziemlich elend so, an vielen Stellen gescheitert. Das ist irgendwie nicht schön. Ich glaube, Scheitern findet vermutlich keiner ganz so schön. Aber gleichzeitig habe ich in dieser Zeit Gott sehr nah an mir dran erlebt. Sehr nah. Und als die Schmerzenszeit das Stück weit vorüber war, hatte ich mich taufen lassen und da hatte ich meinen Stiefvater gebeten, dass er für mich betet. Und ich habe mir das Gebet aufgeschrieben, einen Teil davon. Ich habe mir das nochmal im Video angeschaut, ich habe es nicht im Kopf behalten. Aber er sprach folgende Sätze zu mir. So spricht der Herr, als der Schmerz groß war und lange Schatten, da habe ich dich gesehen. Ich werde deine Sonne sein und dein Schild. Ich werde deine Kraft sein und du sollst deine Augen aufheben auf mich und in meiner Herrlichkeit wandeln. So spricht der Herr. Das sage ich jetzt nicht, um mein Leben so darzustellen, sondern das sage ich darum, weil es so entscheidend ist. Gott fühlt mit. Gott kommt in die Situation rein und er spricht in dein Leben hinein. Wenn nicht jetzt, es kommt noch. Es kommt noch. Gott nimmt dich wahr und weiß, wie es in deinem Leben aussieht. Und jetzt kommt eine Brücke, ja? Eine Brücke von Gott, dem Einfühlsamen, dem Empathischen, der sieht, wie es uns geht, zu dem zu seiner Schöpfung, zu den Frauen, zu den Müttern. Ich finde, weil die haben diese Ähnlichkeit, diese Einfühlsamkeit, diese Wahrnehmung für den anderen am stärksten von uns. Also wir Männer auch. Fühlt euch jetzt nicht ausgegrenzt. Manche Männer können das noch besser als andere Frauen, aber in der Regel sind es die Frauen, die da ein bisschen dünnwendiger sind, die ja noch ein bisschen mehr wahrnehmen können. Sie ähneln da Gott, wie ich es oben beschrieben habe. Sie sind Trostspender. Sie können Bänder knüpfen zu anderen Menschen. Sie können zu ihren Kindern ein Mutterband knüpfen, das ganze Leben lang hält. Sie sind stetig besorgt. wenn es einem den Kindern schlecht geht. Sie sind für Vergebung und Versöhnung immer zu haben, sehen immer dazu, dass sie nicht richtend unterwegs sind. Und sie sind die, die die Familie im Grunde immer etwas leisten. Ihnen gelingt es, einen Rahmen zu schaffen, diesen so sozialen Raum, wo Emotionen, Gefühle leben dürfen. Das können diese Frauen ganz gut. Und sie können einfach so eine Atmosphäre erhellen. Also die müssen ja nur in den Raum kommen und lächeln und dann ist manchmal einfach ein hellendes Moment da. Von daher lächelt mich gerne hinter der Maske an oder vom Sofa, ich freue mich drüber. Ja. Es gibt in der Bibel so ein wunderbares Beispiel dafür, wie eine Frau diesen Raum aufnimmt, diesen Raum einnimmt, diesen empathischen Raum einnimmt, genau. Und da beginnen wir bei Markus 14. Ja, wir sind die Salbung Jesu in Bethanien. Markus 14, 3 und 8. Ich überspringe ein paar Verse, die anderen kommen gleich. Und ich lese euch die jetzt mal. Und als er Jesus, also er ist Jesus, im Haus Simons des Aussätzigen war und zu Tisch lag, da kam eine Frau mit einem Alabasterfläschchen voll Salböl, also echter, kostbarer Nade, also was ganz Wertvolles. Und sie zerbrach das Alabasterfläschchen, das Fläschchen, und goss es auf sein Haupt. Das war was Wichtiges, ja? Jemanden die Haupt einsalben. Und ich nehme Jesus' Antwort mal hier vorweg in Vers 8. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Die Frau wusste vermutlich nicht, dass Jesus bald sterben wird. Sie wusste das vermutlich nicht. Ich glaube, sie ist da ihrer Intuition einfach gefolgt. Und damals war es wichtig, dass die Menschen einbalsamiert werden, bevor sie beerdigt werden. Das war ein wichtiger Akt. Und manchmal haben diese Frauen, oft sind es Frauen, die diesen Moment, diesen wichtigen Moment wahrnehmen und das genau das Richtige tun. Sie haben da so ein Gespür für. Und sie hat nicht daran gespart. Sie hat nicht daran gespart, weil Jesus es ihr wert war, dass sie ihm dieses Öl aufs Haupt goss. Und jetzt schauen wir uns mal die Reaktion der Umliegenden auf diese Tat an. Das finde ich, das ist einfach schön. Wir lesen in Markus 14, 4 bis 5, oder einfach interessant. Es wurden aber etliche unwillig bei sich selbst und sprachen, wozu ist diese Verschwendung Salböls geschehen? Man hätte dies doch mehr als 300 Denare verkaufen und den Armen geben können. Und sie murrten über sie. Hey, die haben es nicht verstanden, die Männer um sie herum. Die haben gedacht, was soll das? So eine Verschwendung, sowas braucht doch kein Mensch. Das haben sie erst nur gedacht und dann haben sie es ausgesprochen. Haben gesagt, was machst du da, liebe Frau? Vielleicht haben sie es so gesagt. Sie meckerten. Sie meckerten über diese Frau, weil sie so eine Verschwendung getan hat. Da haben sie ergebnisorientiert gedacht, so, hey, nee, komm, hättest du auch was anderes nehmen können. Also, damit kann man auch was Besseres machen. Die haben das Gute gesehen, nicht gesehen, aber haben das Bessere gesehen, was man besser machen könnte. Und wie mag es der Frau dabei ergangen sein? Also, die musste ja für ihre Tat so ein bisschen Gegenwind erhalten. Würde sie beim nächsten Mal wieder ihrer Intuition folgen, ihrem Gefühl, dass es jetzt dran ist? Wie stark ist die Hemmschwelle, anders zu sein beim nächsten Mal? Und ich möchte Jesu Reaktion darauf heute ein großes Gewicht beilegen. In Markus 14, 6 bis 7, wir folgen also weiter dem Bibeltext. Jesus aber sprach, lasst sie. Warum bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habe ich alle Zeit bei euch. Habt ihr alle Zeit bei euch. Und ihr könnt ihnen Gutes tun, wann immer ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Ich lese nochmal den Vers 8 dazu, der Vollständigkeit halber. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Jesus stellt sich vor ihr. Er sagt, das war nicht schlecht, das war gut, was sie getan hat. Er brachte es auf den Punkt. Sie hat ein gutes Werk an mir vollbracht. Und er machte sich für sie stark. Er rüffelte quasi an Männer, die das nicht als wertvolle erkannt haben. Und worüber meckert ihr eigentlich? Also er redet mit ihnen darüber. Und im Grunde schätzt er diese Anbetung, diese Hingabe dieser Frau sehr außerordentlich. Und die Frau lag mit ihrer Intuition da goldrichtig. Ist mal schön. Sie hat zwar eine Schelte dafür bekommen, aber hat es eigentlich alles richtig gemacht. Und vielleicht kennen wir diese Momente, dass wir also als Männer, ich pauschalisiere so ein bisschen, das merkt ihr, ihr müsst natürlich das nicht zu eigen nehmen, aber ich ist einfach eine Beobachtung für die Menge, ja. Vielleicht ist es bei uns Männern manchmal so, dass wir die Taten und was die Frauen machen, dass wir das auf Unverständnis stößt. Wir können es manchmal, so wie die Männer da vor Ort denken, ist was für eine Verschwendung. Wir können es nehmen, es manchmal sogar als störend wahr, einfach weil wir es nicht nachempfinden können. Wir können manchmal Reaktionen nicht nachempfinden auf Kleinigkeiten. Wird da so ein Mücke, wird zum Elefanten, wäre so ein Klassiker, wird dann, was soll ich damit machen? Seltsam. Und dann tun wir es als Schwäche ab, wenn Emotionen kommen und da wieder sich aufkriegt oder sich getrauert wird, wo Mitleid empfunden wird für eine Sache, die eigentlich gar keine Relevanz hat. Und zum Beispiel komme ich mit meiner Frau manchmal ein bisschen aneinander oder geriet ich mit ihr auseinander, wenn es darum geht. Ich denke manchmal nicht an andere Menschen. Also, warte mal, ich muss es besser ausdrücken. Ich denke an Menschen außerhalb meiner Familie und denke, es gibt Kinder zum Beispiel, denen geht es viel schlechter als meinen. Also versuche ich da irgendwie was zu verändern oder mindestens in meinem Kopf, weil das ist der erste Start. Und dann rede ich mit ihr drüber und sage, nein, wir müssen doch auf unsere Familie schauen. Das ist viel wichtiger gerade. Wir haben jetzt 3 Kinder. Das ist jetzt das Wichtige und das kannst du später machen. Und ich kriege diesen Fokuswechsel nicht hin. Also ich will beides gleichzeitig machen. Aber sie hat diesen Blick für die eigene Familie und das ist gut, dass sie das hat. Aber ich verstehe es manchmal nicht. Und das macht manchmal was mit mir. Aber es gibt noch mehr Beispiele, dass manchmal Vorsicht für Sachen sind, wo man denkt, warum ist meine liebe Frau vorsichtig? Ich sehe da gar kein Problem, einfach machen. Oder wenn diese Zukunft, an die man denkt, wenn die zu sehr die Gegenwart einschränkt. Ich glaube, das ist auch nicht nur bei Frauen so, sondern auch bei Männern. Aber ich denke immer, hey, lass uns doch mal hier die Gegenwart genießen. Warum lässt man sich denn verrückt machen von etwas, das nur vielleicht kommt? Aber emotional macht es einen riesen Unterschied, wenn etwas vielleicht kommt und das einen jetzt schon triggert. Das kann ich vielleicht manchmal nicht verstehen, aber das gibt es. Also, ihr wisst das vielleicht vermutlich besser als ich. Vielleicht bin ich immer meinen Gefühlen auf einem Teelöffel unterwegs und ihr habt eine schöne Schöpferkelle unterwegs. Ja. Also Jesus macht es hier anders. Er stärkt der Frau den Rücken, er gibt dem Mütterlichen mehr Raum. Und da lasst uns es ihm gleich tun. Ihm gleich tun, andere Menschen schützen und stärken, dieses Gute zu tun, wo Menschen emotional gegenwärtig sind, wo sie andere Menschen unterstützen und so ihnen einen Platz in ihrem Herzen geben. Und wir können davon lernen, dass wir zum Beispiel auch selber irgendwie mal wahrnehmen, mehr unsere Wahrnehmung üben und bei uns anfangen und mal überlegen, wie sind eigentlich unsere Gefühle? Was ist denn da eigentlich los? Tillmann hatte mich vorhin gefragt, wie geht es dir eigentlich? Das ist immer schwierig, manchmal diese Frage zu beantworten. Also für mich jetzt. Was ist denn da jetzt eigentlich los? Also muss ich länger drüber nachdenken. Und diese Wahrnehmung, dass wir das fördern, dass wir das besser begleiten. Und unsere Mütter, diesen mütterlichen Instinkten unterstützen, sie stärken. Und liebe Frauen, liebe Mütter, ihr seid es, die oft den Wohlgeruch der Liebe, der echten Liebe, wirklich in den Räumlichkeiten weitergeben, in der Gemeinde, in den einzelnen Gruppen, in den Familien. Ihr seid es. Ihr seid es wirklich. Und das könnt ihr am besten. Ihr verteilt diesen Wohlgeruch hier in der Gemeinde, aber auch, wo ihr unterwegs seid. Was hindert euch manchmal daran, diesen Weg stärker zu gehen, weiterzugehen? Bekommt ihr Gegenwind? Seid ihr zu stark überlastet? Was könnt ihr euch gut tun? Ich frage danach, weil es einfach dieses Babybild bringe ich jetzt einfach mal. Wenn eine Mama gestresst ist und ihr Kind stillen muss, dann kann sie nicht so viel Milch geben, als wenn sie nicht gestresst ist. Also es soll jetzt keinen Stress auswirken, ne? Aber dieses versucht was für eure Entspannung zu tun, damit eure Antennen funktionieren. Sucht euch da Unterstützung von Familie, von euren Männern, von euren Kindern, damit das gelingen kann. Wenn ich davon spreche, die Mütterlichen mehr Raum zu geben, will ich nochmal 2 kurze Beispiele beschreiben. Ich war in Quarantäne, 17 Tage glaube ich, also schon ein bisschen länger. Und unsere Eltern, also unsere Mütter tatsächlich, haben fast jeden Tag am Gartenzaun gestanden mit Geschenken und Essen. Also beides. Das war richtig cool. Für unsere Kinder auch toll. Wir saßen dann bei uns am Fenster und haben dann auch hinter den Gartenzaun geguckt. Und die haben immer wieder was mitgebracht. Die haben Anteil genommen. Die haben diese Situation, in der wir ausgesetzt waren als Familie, haben sie was Gutes draus machen wollen. Haben einen Raum geschaffen, wo wir uns für diese Zeit, wo wir Abwechslung hatten, wo wir Freude erleben konnten und wo unsere Kinder in Beziehung waren mit ihren Großeltern. Und da waren noch viel mehr Menschen, die uns begleitet haben. Das ist nur als ein Beispiel. Oder wir können das auch selber mal sein, diese Menschen. Vielleicht hast du schon mal Eltern gesehen mit jüngeren Kindern, die einkaufen waren. Das ist nur ein Beispiel. Das gefällt den jungen Eltern meistens schwer, das ist unangenehm, wenn die dann laut werden, wenn die dann quengeln. Das ist irgendwie nicht so schön. Wenn man dann einfach mal als Zuschauer so einen Satz fallen lässt, oh, das kenne ich auch, die haben bei mir auch immer alles durcheinander gemacht. Und das einfach laut ausspricht, dass alle das hören, alle die zuschauen und denken, oh. Und das entspannt die Lage. Das ist eine ganz einfache Sache. Einfach mal den Mund aufmachen, was ein, zwei Sätze sagen. Und diese ganze Anspannung, die da ist, die man vielleicht wahrnimmt bei dem anderen, verpufft. Also einen Raum, den mütterlichen Raum geben. Wer aufmerksam war, hat gemerkt, eigentlich Markus 14, 3 bis 9 und nicht 3 bis 8. Wir schauen uns also noch mal einen Vers an, den Vers 9. Den möchte ich uns gerne lesen. Markus 14, Vers 9 steht, wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat, zu ihrem Gedenken. Diese Frau hat gedient und wurde hier in diesem Vers von Gott geehrt. Wir sollen ein Gedächtnis nehmen, wir sollen daran gedenken. Und das können wir auch heute tun, stellvertretend für unsere Eltern, für unsere Mütter. Wenn wir die begegnen, da können wir was aufnehmen, Erinnerungen erzählen. Da können wir etwas berichten von dem, was uns damals tief bewegt hat. Können wir das weitergeben? Also es ist ja auch so ein Stück weit eine Art Gedenktag. Und dann können wir dann denken, wo hat sie uns gedient? Oder auch unser Vater, ich finde, das kann man auch mischen. Wo wurde uns gedient? Und das können wir zurückgeben. Eine Welt ohne Mütter, das wäre doch eigentlich nicht, ohne Mütter, ohne Frauen wäre doch eigentlich nicht vorstellbar. Es gäbe wenig Gastfreundschaft, vielleicht weniger leckeres Essen, weniger Freude, weniger Gespräch, wäre manchmal ziemlich wortkarg. Auch eine Welt ohne Gott wäre genauso wenig. Irgendwie wäre man irgendwie fehl am Platz. Und das ist das Wichtigste. Gott hat für dich einen Platz in seinem Herzen, einen festen Platz. Und er steht bereit, dich zu trösten, dich zu tragen, dich zu retten. Und ihm ist es wichtig, dass wir ihm einen Platz in seinem Herzen schenken. Egal, was dagegen spricht, egal, was es kostet. So wie die Frau, die ihm das Haar gesalbt hat. Lasst uns der empathischen Aufmerksamkeit, dem Wohlgeruch echter Liebe, dem Liebesband der Mutter zu ihren Kindern, der Intuition mehr Raum geben. Also kurz gesagt, gib Gott, dem Mütterlichen, einen Platz im Herzen. Amen.